Schau mal, was ich hier habe.
Oh, ein Brief von dir für mich?
Ja.
Das ist aber lieb.
Ich weiß.
Aber Moment mal. Das ist ja ein leeres Blatt Papier. Vorder- und Rückseite, da steht nichts drauf.
Das ist auch nicht nötig. Meine Oma hat immer gesagt, wahre Freunde verstehen sich auch ohne Worte.
Ja, wahre Freunde freuen sich aber auch über liebe Nachrichten. Besonders jetzt, wo man seine Freunde nicht treffen kann. Deshalb bekommen wir heute auch raus, wie man sich am besten mit seinen Freunden trotz Kontaktsperre austauschen kann.
Kakadu!
Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
Hallo, ich bin Tim und dies ist wieder eine kleine Sonderausgabe von eurem Podcast. Im Augenblick vermisst ihr sicher alle eure Freunde. Wegen des Coronavirus kann man sich ja nicht einfach so treffen. Heute finden wir aber raus, wie man trotzdem ganz gut Kontakt halten kann. Wir sammeln ein paar Tipps und dafür telefoniere ich mal wieder rum. Telefonieren, das ist ja eben auch so eine Möglichkeit, sich auszutauschen. Zum Beispiel mit Finn, den rufe ich jetzt als erstes an. Das ist der Finn aus Leipzig. Mal gucken, ob er gleich dran geht.
Hallo, hier ist Finn.
Hallo Finn, hier ist Tim. Grüß dich.
Hallo.
Finn, wie geht es dir?
Mir geht's gut.
Sehr schön. Sag mal, jetzt, wo du die ganze Zeit zu Hause bist, was vermisst du da eigentlich zurzeit am meisten?
Mein Fußballtraining.
Ach, das ist natürlich ärgerlich. Bist du so ein richtig großer Fußballspieler?
Ja.
Auf was für eine Position spielst du?
Sturm.
Ah, du bist derjenige, der also immer für die Tore verantwortlich ist.
Ja.
Und gibt es da jetzt gerade irgendwie einen Ersatz für dein Fußballtraining?
Ja, also unser Trainer macht auf Zoom so ein Training halt, ein Online-Training.
Erklär mal kurz, was ist denn Zoom?
Zoom ist eine App, das ist wie eine Videokonferenz.
Ah, und da kann man sich sozusagen gegenseitig sehen. Und wie läuft dann dieses Training ab? Was macht dann dein Trainer vor der Kamera?
Also er macht Übungen vor und wir machen sie nach.
Erzähl mal, was sind das für Übungen?
Zum Beispiel Liegestütz oder Sprint oder Dribbling.
Wollen wir mal kurz einen kleinen Liegestützwettbewerb machen? Ich leg mal vor, ja, oder du machst mal parallel vielleicht eine Liegestütze und mal gucken, wer mehr schafft, ja? Wir fangen mal an, ja? Okay, also auf die Plätze, fertig, los. Und eins, und zwei, und drei. Machst du mit?
Ja.
Vier, fünf, sechs. Kannst du noch?
Ja.
Aber ich nicht mehr so richtig. Sieben, und acht, und ich kann nicht mehr. Wie ist es bei dir?
Ich kann auch, ich mach noch weiter.
Ach, dann hast du gewonnen.
15, 16, 17.
Oh, du bist Nein, ich glaube, ja, hör auf, sonst bin ich traurig, dass du so viel besser bist als ich. Sag mal, mal abgesehen vom Fußballtraining, wie hältst du denn mit deinen Freunden Kontakt eigentlich? Das ist heute so unsere große Frage.
Also, wir telefonieren oder schreiben uns über WhatsApp.
Und worüber chattet ihr dann so bei WhatsApp?
Na, wie es ihm geht halt.
Mhm.
Wie es mir geht, dass es langweilig ist und dass es hoffentlich bald vorbei ist, ja.
Ja, und wie viele Nachrichten tauscht ihr da so aus am Tag?
12 bis 15.
Also da geht schon ein bisschen was hin und her. Sag mal, hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, vielleicht auch einem Freund oder einer Freundin einen Brief zu schreiben?
Ja, das könnte ich eigentlich machen. Gute Idee.
Wäre eine Idee, oder?
Ja.
Hast du früher schon mal Briefe geschrieben oder wäre das so der erste Brief, den du überhaupt losschickst?
Ich habe früher schon Briefe geschrieben.
An wen dann zum Beispiel?
An meine Großeltern.
Die freuen sich über sowas immer besonders, ne?
Ja.
Pass mal auf, wir lassen uns mal von Regina Voss, das ist unsere Kakadu-Reporterin, erklären, was man eigentlich alles beachten muss oder wie man so einen richtig schönen Brief schreibt. Sollen wir das machen?
Ja.
Sehr gut. Finn, dann sage ich erstmal schon mal Tschüss an dieser Stelle an dich und jetzt hallo Regina.
Ja, hallo Tim.
Erstmal vorneweg, was ist denn eigentlich für dich das Besondere beim Briefeschreiben im Vergleich zum Schreiben einer Mail?
Also ich mag ja sehr gern diese persönliche Handschrift. Wenn ich jetzt paar Mal von dir Post bekomme, Tim, dann weiß ich schon, wenn ich den Brief aus dem Briefkasten ziehe, oh, der ist von Tim. Weil du sicher zum Beispiel das L bei lieber Kakadu ganz anders schreibst als ich, wenn ich den Kakadu schreibe. Ich mag einfach dieses Persönliche. Bei einer Mail sehen ja alle Handschriften gleich aus. Das sind diese gedruckten Buchstaben.
Ja, und meine Schrift erkennst du vor allen Dingen daran, dass du nichts erkennst.
Oh.
Ja, es ist so ein bisschen Kritzelkratzel. Ich muss es leider zugeben an dieser Stelle. Ja, jetzt sagst du gerade, also wenn ich dir einen Brief schreibe, an wen schreibt man denn eigentlich Briefe so?
Ja, da gibt es eigentlich keine Grenzen. Viele sagen ja jetzt, wo plötzlich wieder Briefe schreiben in ist, schreib doch deinen Großeltern, schreib Oma und Opa, die haben nicht so viel mit Mehl zu tun. Kann man machen. Ich finde, man kann jedem Brief schreiben, weil ein Brief hat ja unendliche Möglichkeiten. Wenn ein toller Briefschreiber ist, dann kann man zum Beispiel auch mal eine Packung Konfetti in so einen Brief stopfen. Da freut sich auch die Freundin drüber. Oder man kann der Cousine, man kann den Eltern auch mal einen Brief schreiben. Also ich finde, da gibt es keine Grenzen. Und ich glaube, dass das auch jeder toll findet, wenn er plötzlich so einen Brief zwischen all den Rechnungen im Briefkasten findet.
Und natürlich auch, da kümmern wir uns heute ja drum, so eine andere Möglichkeit, schön miteinander Kontakt zu halten. Gibt es da eigentlich irgendwelche Regeln, die man beachten sollte beim Briefschreiben?
Naja, es gibt natürlich Regeln für den Briefumschlag, ne? Da muss ja wirklich die Straße rauf, die Postleitzahl, damit muss man sich vielleicht ein bisschen beschäftigen. Und natürlich muss ein Brief frankiert werden mit der Briefmarke. Die finde ich auch toll, gerade gibt es so kleine von der Sesamstraße. Aber sonst, ich glaube, innen soll man sich vielleicht ein bisschen Zeit nehmen. Man soll sich überlegen, an wen schreibe ich diesen Brief? Was könnte denjenigen interessieren? Vielleicht kann ich meinen Brief auch ein bisschen aufpeppen. Aber so richtige Regeln, man sollte natürlich schreiben, vielleicht liebe Oma oder liebe Freundin und sich auch verabschieden. Aber ansonsten fallen mir jetzt keine Regeln ein.
Was ja manchmal dann so ein bisschen langweilig ist, wenn jemand dann nur schreibt, mir geht's gut, wie geht's dir?
Ja, das ist ein No-Go. Gerade in Zeiten, wo wir jetzt alle tolle Nachrichten brauchen, mal andere Nachrichten als Corona, sollte man vielleicht lieber schreiben, was man heute gemacht hat. Oder man kann auch mal was beobachten und das aufschreiben. Ich beobachte zurzeit immer mal wieder so die kleinen Vögel vor dem Fenster. Das habe ich sonst nie gemacht. Das kann man auch mal aufschreiben. Oder Gedanken, natürlich auch zu Corona-Gedanken. Also man sollte sich schon ein bisschen Mühe geben. Das passiert aber, glaube ich, dadurch, dass man sich ein Papier aussuchen muss, dass man sich einen Stift, einen Füller holt und sich eigentlich auch ruhig hinsetzen muss. Ich glaube, dann geht es schon los mit den Gedanken.
Ja, und da hast du gesagt, wichtig ist natürlich, dass man die Adresse draufschreibt von derjenigen oder demjenigen, dem man diesen Brief jetzt schicken will. Dann eine schöne Briefmarke dazu. Diese Sesamstraßenbriefmarken, die habe ich auch gerade, über die habe ich mich auch sehr gefreut. Ja, und dann zack, klebt man die Briefmarke drauf und geht zum Postkasten, diese gelben Postkasten, schmeißt dann den Brief da ein. Ja, und dann, was passiert dann? Kakadu-Reporterin Silvia Schopf, die hat nachgeforscht, was passiert mit den Briefen, nachdem ich sie in den gelben Postkasten geworfen habe.
Sie werden von einem Postmitarbeiter abgeholt und per Auto zu einem Briefzentrum gebracht. Dort wird die gesamte Post einer Stadt oder einer Gegend gesammelt. 83 solcher Postsammelstellen gibt es in Deutschland. Als erstes wird die Post im Briefzentrum von vielen fleißigen Händen nach Größe in verschiedene große gelbe Kisten einsortiert.
Wir haben also die Behältergröße 1 für die Postkarten und Standardbriefgröße. Dann haben wir die Behältergröße 2. Das sind so Sendungen bis DIN A4 Format, Heftgröße, Zeitungsgröße. Und alles, was dann drüber hinausgeht, bis hin zum Päckchen, haben wir dann die Behälter 3. Das sind also dann so richtig große Behälter. Wenn jetzt so ein Behälter voll ist mit Sendung, dann geht es erst an die eigentliche Sortierung. Das heißt, der Behälter wird auf das Rollenband gestellt.
Und zu einer riesigen Lese- und Sortiermaschine transportiert, die Mitarbeiter mit den Briefen und Postkarten sozusagen füttern. In der Maschine wird als erstes die Briefmarke abgestempelt. Und was dann, fürs Auge nicht sichtbar, in der Maschine passiert, erklärt Markus Höhn.
Die Anschrift wird gelesen, anhand der Anschrift wird die Sendung kodiert.
Das heißt, der Ort, die Straße, und vor allem die Postleitzahl wird verschlüsselt. Und zwar in Form von vielen Strichen, wie ihr sie vielleicht auch schon auf Lebensmittelpackungen gesehen habt.
Wenn man sich einfach mal so eine Sendung anguckt, unten in der rechten Ecke ist immer so ein kleiner roter Strichcode aufgebracht. Der wird durch die Maschine aufgebracht.
Ähnlich wie Lebensmittel an der Supermarktkasse können nun auch die kodierten Briefe beim weiteren Sortieren von Maschinen gelesen werden. Doch manche Adresse kann nicht automatisch verschlüsselt werden, weil die Maschine sie nicht lesen kann, erzählt Stefan Hess.
Manchmal kann man ja eine 8 nicht von der 3 unterscheiden. Wenn ich die erste Stelle von der Postleitzahl sehe, die 3 ist Hannover, die 8 ist München, das kann schon mal in völlig verschiedene Richtungen gehen.
Ist eine Anschrift für die Maschine nicht leserlich, weil sie in Krakelschrift oder der sogenannten Sauklaue geschrieben ist oder in einer fremden Schrift wie arabischen oder chinesischen Schriftzeichen, dann braucht es den Menschen. Mitarbeiter kümmern sich darum, die Anschrift zu entziffern oder die fremde Schrift in lateinische Buchstaben zu übersetzen. Danach kann auch diese Post eine maschinenlesbare Anschrift, also einen Code, bekommen und wird von der Sortiermaschine aufgrund dieses Codes in eines der mehr als 83 Fächer einsortiert.
Wir sortieren hier erstmal aufs Briefzentrum, also die ersten beiden Stellen der Postleitzahl. In der Frankfurter Raum haben wir das Briefzentrum 60, das Briefzentrum 63 ist für Offenbach, 64 ist Darmstadt. Wenn man sich so die Postleitzahlen anguckt, immer die ersten beiden Stellen, ist auch gleichzeitig die Bezeichnung des Briefzentrums. Beispielsweise, wenn ein Brief nach Frankfurt gehen soll, geht er also von hier aus erstmal zum Briefzentrum 60.
Dort holt sich schließlich der Briefträger ab und wenn er auf seiner täglichen Tour bei uns vorbeikommt, steckt er sie in unseren Briefkasten.
Jetzt will ich mal nachhören, wann Gerda das letzte Mal einen Brief in ihrem Briefkasten hatte. Normalerweise ist ja Gerda hier auch oft im Kakadu-Studio als Moderatorin mit dabei. Jetzt müsste sie gerade zu Hause sein und hoffentlich ans Telefon gehen.
Hallo, hier ist Gerda.
Hallo Gerda, Tim ist dran.
Hallo.
Gerda, wie geht's denn dir?
Mir geht's ganz gut. Ich bin noch gesund.
Sehr schön. So soll's auf jeden Fall bleiben. Du, wir haben gerade so viel über Briefe gesprochen. Freust du dich auch über Briefe?
Ja, auf jeden Fall, weil das ist schon was anderes als in so einer E-Mail.
Ja, was ist daran schöner an so einem Brief?
Man hat das Papier dann einfach auch mal in der Hand und sieht dann, dass jemand auch sich hingesetzt hat, extra ein schönes Papier rausgesucht hat, was Schönes geschrieben hat. Und irgendwie ist das persönlicher.
Wer schreibt dir denn eigentlich?
Manchmal schreiben mir meine Freunde Postkarten aus dem Urlaub oder meine Oma schreibt mir manchmal einen Brief.
Und wem hast du als letztes geschrieben?
Ich habe auch meiner Oma einen Brief geschickt, weil ich was genäht habe. Und dann habe ich das in einen Brief getan und dann habe ich das meiner Oma geschickt.
Was hast du ihr denn genäht?
So eine Schlafbrille, die man aufsetzt, damit es nicht so hell ist morgens.
Ah, weil dann wacht sie sonst immer zu früh auf, ja?
Ja.
Ah, sehr schön. Und hast du den Brief dann auch irgendwie gestaltet oder in dem Fall nicht?
Ich habe Aufkleber raufgeklebt und so kleine Sachen noch raufgemalt.
Sehr schön. Ja, über so einen Brief würde ich mich auch freuen. Also wenn du dann noch Kapazitäten hast, kannst du mir auch gerne mal so einen schönen Brief schicken. Sag mal, notierst du eigentlich auch sonst so, was in deinem Leben so passiert? Also natürlich in so einem Brief kann man ganz gut anderen, wie der Oma zum Beispiel, berichten. Schreibst du Tagebuch auch so für dich?
Ja, ich schreibe jetzt wirklich in der Corona-Zeit Tagebuch, weil ich glaube, dass man sich später immer daran erinnern wird und das ist dann immer so, wie hast du dich da gefühlt in der Corona-Zeit? Und wenn man das dann notiert hat, ist es auch ganz schön, glaube ich.
Ja, weil es halt so eine besondere Zeit ist jetzt gerade. Und machst du dann so ein paar Notizen oder schreibst du da längere zusammenhängende Sätze? Oder?
Ja, ich schreibe jeden Tag so 2 Seiten.
2 Seiten sogar? Okay, und, was notierst du da alles?
Was ich am Tag geschafft habe, was sich verändert hat, wie sich die Einschränkungen verändert haben und ja, eigentlich, was ich gemacht habe am Tag.
Und was gibt dir das sonst noch jetzt so in der Situation, außer dass du dich dann mal in Zukunft dran erinnerst, was passiert ist oder was jetzt in diesem Jahr so los war?
Also bei mir ist es so, dass ich die Sachen dann immer zusammenfasse, was ich überhaupt gemacht habe. Und wenn ich am Tag gar nicht mehr weiß, was habe ich eigentlich gemacht, was hat sich jetzt verändert und wenn man das nochmal niederschreibt, dann kann man sich besser daran auch an dem Tag direkt dran erinnern.
Alles so ein bisschen geordnet und sortiert quasi.
Ja.
Hast du eine Idee, seit wann Leute eigentlich Tagebücher schreiben?
Ich glaube schon eine ganze Weile, vielleicht schon seit es die Schrift gibt oder so.
Könnte sein. Nicht. Wir fragen einfach mal bei unserer Kakadu-Reporterin Regina nach, okay?
Ja.
Die weiß es, die kennt sich aus. Gerda, dann dir aber vorneweg viel Spaß weiter mit deinem Tagebuch und bleib schön gesund.
Danke.
Ja, Regina, wie ist das denn jetzt? Seit wann gibt es Tagebücher?
Tagebücher, da kommt natürlich drauf an, worüber sprechen wir. Also es gibt tatsächlich schon Tontafeln. Da sieht man, dass die Leute reingeritzt haben aus der Antike. Wie ist das Wetter? Welche Ernte haben sie eingefahren? Aber da würde ich nicht unbedingt von dem Tagebuch sprechen, was wir heute führen, wenn wir eins führen. So richtig begann das in der Renaissance, also so 15., 16. Jahrhundert, so Mittelalter. Da fingen die Leute an, sich mehr für ihr Ich zu interessieren. Also wer bin ich, was will ich? Da ging das so los, worum wir uns ja ständig kreisen. Und da ist natürlich ein Tagebuch eine geeignete Form. Also in der Renaissance so die ersten Tagebücher, wie wir sie führen, lag auch übrigens daran, dass die Leute jetzt einfacher Zugang hatten zu Papier. Ne? Weil eine Tontafel ist doch ein bisschen schwieriger zu beschreiben. Jetzt Papier. Und so die Hochzeit des Tagebuchs, zumindest des geschriebenen Tagebuchs, die liegt wohl so im 20. Jahrhundert. Woran lag das? Da gab es ja oft Situationen, wo Menschen wirklich isoliert waren oder vielleicht auch keinen richtigen Ansprechpartner hatten. Denken wir an die Soldaten in den beiden Weltkriegen. Und in dieser Zeit ist dann auch das berühmteste Tagebuch entstanden. Kennen wahrscheinlich viele das Tagebuch der Anne Frank, dieses jüdische Mädchen, was da wirklich mit ihren Eltern und noch einer anderen Familie auf engem Raum leben musste, versteckt. Die hatte niemanden, mit dem sie so richtig sprechen konnte. Die war noch dazu in der Pubertät, da will man seinen Eltern sowieso nicht alles erzählen. Und der ging ganz viel im Kopf herum. Und das hat sie dann niedergeschrieben. Für sie war das Tagebuch wirklich erstmal zumindest so eine gedankliche Rettung.
Also um tatsächlich sich ausdrücken zu können, dafür sind Tagebücher gut, um vielleicht so, sich so ein bisschen zu sammeln. Gerda hat ja gerade auch erzählt, sie möchte sich daran erinnern, was jetzt alles in dieser besonderen Zeit passiert ist und was sie da alles erlebt hat oder teilweise natürlich auch, was sie nicht erlebt hat, wie ihr Tag so aussah. Was gibt es denn sonst noch so für Gründe, warum Leute Tagebuch schreiben?
Also ich denke, dieses Erinnern ist tatsächlich so ein Punkt, aber nicht nur, weil wir uns an historische Ereignisse, so wie jetzt die Corona-Krise, erinnern wollen, sondern wir können anhand eines Tagebuchs auch merken, wie wir uns selber verändern. Also ich habe eine neue Klassenkameradin, die beschreibe ich wie eine fremde Person in meinem Tagebuch und vielleicht lese ich ein paar Monate später nochmal über dieses Mädchen, über diese neue Klassenkameradin und da ist sie meine beste Freundin geworden. Also ich merke, mein Leben verändert sich, vielleicht verändern sich auch meine Gedanken. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich kann mich sortieren. Also wenn ich einen Gedanken, der in meinem Kopf umhergeht, ich komme nicht zu einer Lösung, dann hilft es wirklich, sich sein Tagebuch zu schnappen und das einfach mal aufzuschreiben. Schwarz auf weiß sieht so ein Gedanke ganz anders aus und vielleicht komme ich dann auch zu einer Lösung.
Ist denn eigentlich ein Tagebuch immer ähnlich oder gibt es da auch ganz unterschiedliche Varianten?
Naja, das weiß ich nicht. Ich darf ja nicht in andere Tagebücher gucken, ne? Aber nein, es gibt ja tatsächlich auch ein Tagebuchmuseum bei Freiburg und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Tagebücher. Manche haben einfach nur eine Blattsammlung, vielleicht in einem Karton. Anderen, denen ist das ganz wichtig, dass das schön aussieht. Wieder andere wollen unbedingt, dass alles geheim bleibt. Die sorgen dafür, dass ihr Buch ein Schloss hat. Und natürlich, die Inhalte sind ganz unterschiedlich. Manche wollen, dass das top aussieht, ganz schön, die verschreiben sich nicht. Anderen, ja, das ist wie so ein schnelles Gespräch, da kann man auch nicht so auf Rechtschreibung achten. Ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Personen wir hier sind, ne? Jeder in seiner ganz eigenen Art.
Und jeder kann das ja für sich jetzt mal ausprobieren. Zumindest ist es jetzt eine gute Zeit, wo wir alle doch ein bisschen mehr Zeit haben oder mehr zu Hause sind, das festzuhalten, was uns so durch den Kopf geht. Regina, danke, dass du uns die Tagebücher ein bisschen erklärt hast.
Ja, gerne. Ich möchte alle ermutigen. Schnappt euch ein Buch und legt los.
Genau, macht das, es sei denn, ihr habt dann wieder zu viel für die Schule zu tun. Und da zeichnet sich ja auch gerade ab, demnächst könnte es wieder losgehen. Das heißt, demnächst könntet ihr wieder in der Schule sitzen. Die Lydia, die hat die Infos für euch.
Hallo Freunde, guten Tag.
Ab dem 4. Mai öffnen die Schulen in Deutschland wieder. Und jetzt überlegen Politiker und Experten, wie das funktionieren soll. Denn es gibt jede Menge zu regeln. Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Seife müssen bestellt und verteilt werden. In den Klassenräumen müssen die Tische viel weiter auseinandergerückt werden und die Lehrer müssen überlegen, ob Schüler vielleicht in kleineren Gruppen nacheinander zur Schule gehen können. Das alles ist ziemlich kompliziert und viele glauben daher, der Schulstart Anfang Mai könnte ganz schön chaotisch werden. Trotzdem. Die letzten Wochen waren für Schülerinnen und Schüler in Deutschland schwierig. Das Zuhause-Lernen hat zwar bei vielen ganz gut geklappt, aber nicht bei allen. Zum Beispiel bei Kindern, deren Eltern wegen der Corona-Pandemie selbst viele Sorgen haben. Deshalb haben die Bundesländer Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern beschlossen, in diesem Schuljahr bleibt niemand sitzen. In Thüringen gilt das für Schüler bis zur 8. Klasse. Und noch eine vorsichtig gute Nachricht gibt es. Vielleicht sind bald wieder einige Spielplätze geöffnet. Dafür will sich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey einsetzen.
Man könnte überlegen, inwieweit man bei den Spielplätzen auch sagt, eine bestimmte Anzahl von Kindern darf auf den Spielplatz.
Und ähnlich wie im Supermarkt könnten Spielplatzkümmerer darauf achten, dass tatsächlich nicht zu viele Kinder zugleich auf dem Platz spielen.
Das würde schon gerade in den Ballungsgebieten, in Großstädten, eine große Entlastung bringen, wenn die Kinder wenigstens raus auf den Spielplatz könnten.
Bis es soweit ist, geht doch einfach mal wieder ins Museum. Aber nicht zu Fuß, sondern im Internet. Viele Museen kann man nämlich inzwischen schon ziemlich gut online anschauen.
Ein mittelalterlicher Gelehrter empfängt uns hier oben. Er steht an einer Himmelsleiter, ein Sinnbild für die Milchstraße.
Neben ihm schwebt ein Astronaut.
Im Deutschen Museum in München zum Beispiel könnt ihr in die Geschichte der Raumfahrt, Meeresforschung und anderer Wissenschaften eintauchen. Und im Pergamonmuseum in Berlin eine Menge über die alten Griechen und Römer erfahren. Links wie immer auf kakadu.de. Und noch einen super Tipp haben wir für alle, die mal dringend Ruhe vor ihren Eltern brauchen. Macht ihnen doch mal das YouTube-Video Entspannung mit Schafen im Nappertal an. Da kann man Schafen beim Grasen zuschauen und das soll auf Erwachsene unglaublich beruhigend wirken. Und das Beste, es ist 6 Stunden lang.
Kannst du das nochmal sagen?
6 Stunden Ruhe vor den Eltern.
Und die sehen so putzig aus, die Schafe. Ich werde das Video bestimmt auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher mir angucken, denn das war unser Kakadu-Podcast für heute. Übrigens, wo wir auch über Briefe gesprochen haben, wir freuen uns über Post von euch, gerne natürlich auch per Mail, einfach an unsere Mailadresse kakadu@deutschlandradio.de. Und wenn ihr uns lieber einen Brief schreiben wollt oder eine Postkarte, dann geht die an Deutschlandradio, Redaktion Kakadu, Hans-Rosenthal-Platz in 10825 Berlin. Und egal, ob ihr jetzt einen Brief schreibt oder eine E-Mail, teilt uns einfach mit, welche Fragen ihr so habt, also welche Antworten wir in einer der nächsten Folgen vom Kakadu-Podcast suchen sollen. Und eure Frage muss natürlich nichts mit dem Coronavirus zu tun haben. Ihr wisst ja, wir beantworten alle eure Fragen, wie zum Beispiel, woher wissen Blumen, dass gerade Frühling ist? Das haben wir übrigens schon rausgefunden. Die Folge sowie alle anderen Folgen von eurem Podcast mit dem Vogel findet ihr wie immer auf kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Ich bin Tim und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis bald, bleibt gesund. Ja, und ich werde jetzt noch mal ein paar Schafe gucken. Och, guck mal. Och, das ist ja flauschig. Und wie das guckt. Und die Locken. Oh, und da ist ein kleines. Och, schau mal. Jetzt frisst das Gras. Und da hoppelt eins. Ah, hallo. Och, und guck und och.
Hallo?
So, Vogel. Zeit, dass wir wieder mal dein Nest aufräumen.
Och, nö.
Oh, doch. Keine Widerrede. Hier sieht es ja fürchterlich aus.
Na schön, wenn's unbedingt sein muss.
Es muss. Hier, die ganzen leeren Nussschalen.
Ja, und was ist damit?
Schmeiß sie weg.
Aber das ist eine Sammlung, ein Hobby von mir.
Ach was, du bist nur zu faul, den Müll rauszubringen.
Na gut, na gut. Was noch?
Das hier, das. Igitt, was ist denn das? Völlig versifft.
Das ist ein Brief.
Dieser zerrissene Fetzen Papier verknittert, vergilbt und verschmaddert.
Ja, und?
Wie lange liegt der denn da? Der riecht ja sogar schon.
Den habe ich heute erst gekriegt, von einem Brieffreund.
Von einem Stinktier?
Nein, von einem Vogel, einem Schmutzfink.
Der Kinderpodcast.